Wirf all deine Last auf den Herrn, er wird dich sicher halten. Niemals lässt er den zu Fall kommen, der nach Gottes Willen lebt. Mit dem Vers aus Psalm 56, 23 begrüße ich euch herzlich zu unserem Gottesdienst, den wir im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes miteinander feiern wollen. Das Thema der Predigt heute, keine Sorgen bei guter Planung, Matthäus 6, die Verse 25 bis 34. Ich möchte mit uns beten und wer kann, bitte aufstehen. Danke, Vater, dass wir heute hier gemeinsam Gottesdienst feiern können. Segne Jörg und alle, die heute dein Wort weitergeben. Öffne unsere Ohren und unsere Herzen, damit wir deine Botschaft hören und verstehen. Sei auch bei allen, die heute nicht hier sein können. Schenke allen Kranken, Müden und Einsamen, Mutlosen, Traurigen, alle neue Hoffnung und Geborgenheit. Halte sie fest in deiner Hand. Hilf uns, dass wir nach deinem Willen fragen und im Vertrauen auf dich unser Leben mit dir gestalten. Danke, Herr Jesus, dass du den Weg zum Vater für uns bereitet hast, dass du uns liebst und unsere Sünden auf dich genommen hast. Danke, dass wir zu dir gehören dürfen. Sende uns, damit noch viele den Weg zu dir finden. Segne auch die Veranstaltungen in den nächsten Monaten zu unserem Jubiläum, damit viele kommen. Danke, dass du da bist und bis hierhin alles so gut behütet hast. Danke, Vater, dass du deine Hände über uns hältst und wir immer zu dir kommen können. Dir sei Lob und Ehre. Amen. Ich lese aus 2. Korinther 9, die Verse 6 bis 11. Denkt daran, wer wenig sät, wird auch wenig ernten. Und wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Jeder soll für sich selbst entscheiden, wie viel er geben möchte und soll den Betrag dann ohne Bedauern und ohne Widerstreben spenden. Gott liebt den, der fröhlich gibt. Er hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu überschütten, damit ihr jede Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht und damit ihr sogar noch auf die verschiedene Weise Gutes tun könnt. In der Schrift heißt es ja, von wem, der in Ehrfurcht vor Gott lebt. Er teilt mir volle Hände aus und beschenkt die Bedürftigen. Das Gute, das er tut, hat für immer Bestand. Derselbe Gott, der dafür sorgt, dass es dem Bauern nicht an Saat zum Aussäen fehlt und dass es Brot zu essen gibt, der wird auch euch mit Samen für die Aussaat versehen und dafür sorgen, dass sich die ausgestreute Saat vermehren und dass das Gute, das ihr tut, Früchte trägt. Er wird euch in jeder Hinsicht so reich beschenken, dass ihr jederzeit großzügig und uneigennütz geben könnt. Und wenn wir dann eure Spende überbringen, werden die, die sie empfangen, Gott danken. Ich lese aus Immer bei dir noch ein Gebet vor. Ich kümmere mich um deine Anliegen. Ich weiß immer ganz genau, was du gerade denkst. Manchmal schmiedest du so viele Pläne, dass sie sich gegenseitig in die Quere kommen. Je länger du dich mit diesem zwanghaften Planen beschäftigst, desto weiter entfernst du dich von mir und desto weniger bist du dir meiner Gegenwart bewusst. Du denkst vielleicht, dass du deinen Weg ganz genau planen könntest, aber in Wirklichkeit bin ich derjenige, der deine Schritte lenkt. Dennoch hast du die Wahl. Du kannst entweder den schweren Weg gehen, mich ignorieren oder den richtigen Weg nach meinen Willen fragen. Sei dankbar dafür, dass dich seine Gedanken so oft überschlagen, wenn du dich so zu sehr in deine unzähligen Pläne hineinsteigerst. In solchen Zeiten kann diese Verwirrung dir helfen, einmal innezuhalten und über dich selbst zu lachen. Das Wichtigste ist jedoch, dass du schnell zu mir zurückkehrst, ohne wertvolle Zeit und Kraft zu verschwenden. Wenn du mir deine Anliegen anvertraust, werde ich mich liebevoll darum kümmern. Das nimmt dir deine Last und hilft dir, wieder Fuß zu fassen und deinen Weg in enger Gemeinschaft mit mir fortzusetzen. Ich kann dir keine völlig problemlose Reise garantieren, aber ich verspreche dir, deinem Leben Sinn zu verleihen. Ich will dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dir raten und dich behüten. Sei froh über das, was ich dir lehre. Du kannst zwar viele Pläne schmieden, aber es ist mein Wille, der sich erfüllen wird. Keine Sorgen bei der Planung oder wie kann ich das Leben genießen im Vertrauen auf Gott? Für mich ist das schwierig, alles von meinem Leben einfach so aus der Hand zu geben. Ich halte gerne selber die Regie über mein Leben in meiner Hand. Ich bin mal gespannt, was die Predigt dazu sagt.
Heute geht es um einen Text, über den man sehr schön predigen kann. Überhaupt kein Problem, schöne, warme Worte zu diesem Text weiterzugeben. Und trotzdem ist es ein Text, der mir persönlich quer hängt. Der es mir nicht leicht macht, obwohl es eigentlich darum geht, uns das Leben leicht zu machen. Aber mir fällt das richtig schwer. Mir fällt das richtig schwer, alles einfach so in die Hand Gottes zu legen und eben nicht zu überlegen, wie kriege ich das Ganze auf die Reihe oder was muss ich jetzt dazu zumindest beitragen, damit das Ganze funktionieren kann. Ich lese uns den bekannten Abschnitt aus der Bergpredigt aus Matthäus 6, die Verse 25 bis 34. Deshalb sage ich euch, macht euch keine Sorgen um das, was ihr an Essen und Trinken zum Leben und an Kleidung für euren Körper braucht. Ist das Leben nicht wichtiger als die Nahrung und ist der Körper nicht wichtiger als die Kleidung? Seht euch die Vögel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte und euer Vater im Himmel ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer von euch kann dadurch, dass er sich selbst Sorgen macht, sein Leben auch nur um eine einzige Stunde verlängern? Und warum macht ihr euch Sorgen um eure Kleidung? Seht euch die Lilien auf dem Feld an und lernt von ihnen. Sie wachsen, ohne sich abzumühen und ohne zu spinnen und zu weben. Und doch sage ich euch, sogar Salomon in all seiner Pracht war nicht so schön gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott die Feldblumen, die heute blühen und morgen ins Feuer geworfen werden, so herrlich kleidet, wird er sich dann nicht erst recht um euch kümmern, ihr Kleingläubigen? Macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen? Denn um diese Dinge geht es den Heiden, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr das alles braucht. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag. Der nächste Tag wird für sich selbst sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last mit sich bringt. Was für ein beruhigender Text, der allerdings auch ein paar Spitzen hat. Ein paar Spitzen, die, wenn man sich den Text ansieht, schon sehr deutlich werden. Wir fangen mal damit an, dass es darum geht, dass wir uns keine Sorgen machen brauchen. Aber was ist mit Vorsorge? Fällt Vorsorge auch darunter? Wir haben in diesem Text den Abschnitt, wo drin steht, dass Gott uns versorgt. Mit Essen und Kleidung. Nicht mehr. Also kein Haus, kein Auto, kein Urlaub, all das steht nicht dabei, sondern es geht dabei nur um Essen und Kleidung. Aber reicht uns das? Und das ist genau dieser erste Punkt, um den es in diesem Abschnitt geht, dass Jesus den Leuten sagt, überleg doch mal, ist euer Körper nicht wichtiger als das, was ihr jetzt gerade esst? Das Leben nicht wichtiger als die Nahrung und euer Körper nicht wichtiger als die Kleidung, so ist es richtig. Ist das nicht so? Und man muss sagen, natürlich ist es so. Aber wir leben in einer Zeit, in der Menschen nach dem beurteilt werden, wie sie aussehen. Definitiv, ob wir das wollen oder nicht, es passiert. Wenn jemand in zerrissenen Kleidung durch die Gegend läuft, wird er sofort einkategorisiert. Und klar, okay, das ist ein Penner. Und wenn Leute mit Anzug und Kragen mitten am Tag, unter Umständen sogar noch beim Warmen, durch die Stadt laufen, sagen wir nicht, der hat einen Knall, weil er einfach schwitzt, ohne dass es nötig wäre, sondern das ist schon jemand. Wir beurteilen nach dem, was wir sehen. Wir beurteilen nach dem, was äußerlich ist. Und deswegen sind uns Äußerlichkeiten auch wichtig. Wir fragen nicht zuerst danach, was hat dieser Mensch erreicht? Was tut er im Reich Gottes? Wofür ist er gut? Was ist seine Stärke? Was ist seine Schwäche? Sondern wir gucken zuerst nach dem, was völlig unwichtig ist, nämlich wie er aussieht. Das ist unsere Gesellschaft, darin leben wir. Das ist unser ganz normales Denken. Und dann steht hier, dass Gott uns versorgt mit Essen und Kleidung. Und vielleicht sogar noch mit viel, viel mehr. Wenn wir unser Denken nach dem ausrichten, was wir gewohnt sind, wenn wir uns von dem beeinflussen lassen, was unsere Gesellschaft uns versucht, immer wieder deutlich zu machen, dann passiert es so wie, nehmen wir jetzt mal ein negatives Beispiel von Brasilien. Aus meiner Sicht ist das negativ, die Brasilianer sehen das anders. Die Brasilianer sind alles schöne Menschen, weil es kein Land der Erde gibt, außer Saudi-Arabien, wo noch mehr Leute Schönheitsoperationen über sich ergehen lassen. Da wird alles getan. Da wird trainiert, da wird gehungert, da wird nachgeholfen an allen Ecken und Kanten, nur um möglichst gut auszusehen. Komisch. In einem Land, wo viele Leute hungern, buchstäblich hungern. Aber das ist dort der Schwerpunkt, der ist noch schlimmer als bei uns. Aber so ist es eben und trotzdem ist es so, dass man einfach merkt, dass die Christen dort sagen, Gott versorgt. Deus provera. Gott versorgt uns. Er ist der, der uns kennt. Er ist der, der uns liebt. Er ist der, der weiß, was wir brauchen. Und weil er uns liebt, gibt er uns das, was wir brauchen. Ohne Wenn und Aber. Und deswegen leben die allermeisten Menschen dort völlig ohne Sorgen. Manchmal denke ich, die sind so blauäugig, das gibt's überhaupt nicht. Die kapieren nicht, dass man mit ein bisschen Planung vieles viel besser machen könnte. Aber sie leben glücklich und zufrieden. Zumindest die, die ich kenne. Es gibt auch andere, habe ich gehört und auch sogar schon mal jemand kennengelernt. Und manchmal ist es so, was, wenn wir besondere Ziele erreichen wollen, wenn wir etwas Besonderes wollen, was nicht jeder hat, dann fällt man raus aus diesem Zufriedensein, aus diesem Vertrauen, weil ich ja das erreichen will und dafür brauche ich und dafür muss und so weiter und so weiter und so weiter. Auch das habe ich dort schon erlebt. Aber damit wir uns keine Sorgen machen müssen, das haben wir gelernt, ist auch wichtig. Ich erinnere mich daran, dass der Uli Link vor vielen Jahren, ich denke es ist bestimmt 12, 13 Jahre her, mal einen Vortrag gehalten hat, genau über dieses Thema, wie weit ist Vorsorge gut und wo ist Vorsorge übertrieben. Ich weiß das genaue Thema nicht mehr, aber es ging in diese Richtung. Und wo er sagt, es ist wichtig, dass wir in unserer Zeit planen, dass wir überlegen, wenn ich etwas erreichen will, muss ich mir das in irgendeiner Weise aufbauen. Und er sagt, es gibt Schulden, die man macht, die im Positiven laufen, weil es gar nicht anders geht, wie zum Beispiel ein Haus zu kaufen. Oder aber es gibt Schulden, die ich mache, wo ich nichts von habe oder nicht viel von habe, wo ich nichts dadurch gewinne, sondern einfach nur noch mehr Geld reinstecken muss, weil ich ja auch die Zinsen bezahlen muss. Und so davon gibt es eine ganze Menge Sachen, was so in diese Richtung geht. Und deswegen ist es wichtig für uns, ich habe jetzt die Woche noch mal was gelesen, was ich selber beim besten Willen nicht einhalten kann, wo gesagt wird, es wäre bei uns in Deutschland sinnvoll, wenn wir ungefähr 5- bis 6-fache vom Monatsgehalt irgendwo auf der hohen Kante hätten. Das 5- bis 6 Monatsgehälter auf der hohen Kante hätte, damit man im Falle eines Falles vorsorgen kann. In der Schweiz muss man das, glaube ich, auf das 20-fache nehmen, weil da einfach durch die ganze Krankenkassengeschichte manchmal hohe Kosten auf einem zukommen, die man erstmal haben muss. Deswegen muss man planen, man muss vorsorgen und wenn man das tut, lebt man damit ganz gut. Man kann natürlich alles ausgeben, was man bekommt und wundert sich dann, dass wenn dann irgendwann mal Zähne gemacht werden müssen, dass ich nicht weiß, wie ich das bezahlen soll. Und das sind so Geschichten, wo Vorsorge durchaus sinnvoll ist. Und wir haben ja hier bei uns die Situation, dass wir gezwungen werden, etwas für unsere Rente zu tun, zumindest wenn man nicht gerade selbstständig ist. Und auch das kann so oder so laufen. Ich kenne jemanden, das heißt, er lebt nicht mehr, aber ich habe ihn gekannt, ist sogar noch weitläufige Verwandtschaft von mir. Ich habe, glaube ich, auch schon mal erzählt davon. Der war Maurer, selbstständiger Maurer, Christ, der ging in die Gemeinde und es war ihm wichtig, dass er alles, was er übrig hatte an seinem Geld, in die Mission gegeben hat. Und das hat er getan. Und er hat gesagt, Gott wird mich versorgen. Er wird dafür sorgen, dass ich im Alter nicht hungern muss. Er hat keine Rentenversicherung gehabt, weil er glaubte, Gott wird dafür sorgen, dass ich so lange gesund bleibe, bis ich sterbe. Und mit 70 hatte er einen Schlaganfall. Und er konnte nichts mehr. Gar nichts mehr. Und lag seiner Familie und dem Staat auf der Tasche. Ich weiß nicht, wie er damit fertig geworden ist. Ich habe ihn nicht mehr sprechen können hinterher. Aber er hat noch ein paar Jahre gelebt, die nicht einfach für ihn waren. Sowas gibt es auch. Und dann fragt man sich, wie kann Gott so etwas zulassen? Warum macht Gott das? War das nicht richtig, was er gemacht hat? War das nicht das, was er tun sollte? Hat er nicht genau diesen Weg eingeschlagen, den Gott von ihm wollte? Ich weiß es nicht. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich möchte keine Frage beantworten, wo ich die Antwort nicht kenne. Aber hier macht Jesus selber deutlich, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Seht auf das, was Gott in seinem Reich mit euch vorhat, kümmert euch darum, setzt euch dafür ein, so wie er das gemacht hat. Und Gott wird dafür sorgen, dass der Rest kommt. Und wenn ich das mal so sehe, er ist nicht verhungert. Er ist auch nicht irgendwann nackt gewesen, weil er keine Kleidung mehr gehabt hätte. Er lag eben nur im Bett und konnte nicht mehr. Ich weiß es nicht, ob das die Antwort auf diese Frage ist, aber da, wo wir uns einsetzen für das Reich Gottes, werden Menschen normalerweise nicht arm. Ich kenne es nur von den Geschichten aus der Zeit, als unser Gemeindehaus damals in Dilprecht das erste Mal, also das alte, gebaut wurde, dass die Leute vom Mittagessen das Fleisch weggelassen haben am Sonntag, in der Woche gab es sowieso keins, damit man mehr Geld geben konnte, damit man das Haus gemeinsam bezahlen konnte. Und das hat damals nicht viel gekostet. Aber jeder hat sich so eingebracht, wie es nur eben ging. Und manche haben sogar ein bisschen Schulden aufgenommen, weil sie gesagt haben, die kann ich abbezahlen, das ist kein Problem, hier brauchen wir es im Moment dringender. Und als dann das alte Haus alt war und das neue gebaut werden sollte, hatten manche große Probleme damit. Und haben gesagt, so wie damals mache ich das aber nicht mehr. Ich weiß nicht, ob das hier vielleicht auch so ähnlich gelaufen ist. Könnte ich mir sogar vorstellen, aber die Älteren wissen da vielleicht noch mehr drüber als ich. Nur das ist so die Situation. Wir überlegen, wie kann ich das eine mit dem anderen ausgleichen? Wie kann ich das, was ich tue, das, was ich von Gott erwarte, so einsetzen, dass dabei möglichst etwas Effektives rumkommt? Dass dabei etwas entsteht, was für mich auch zum Guten ist. Bis dahin, dass man sagt, wir haben das auch vorhin gehört, dass da, wo ich mich einsetze, wird Gott auch diesen Einsatz belohnen. Wird er. Ob das praktisch ist oder ob das finanziell ist, Gott wird das, was wir an Gutem tun, belohnen. Bis dahin, dass Jesus sagt, wer auch nur einem von diesen geringsten Brüdern einen Becher Wasser gibt, der wird seinen Lohn dafür bekommen. Gott denkt und er sieht, was für uns wichtig ist. Wie gesagt, bei uns ist es so, wir überlegen und wir müssen ein Stück weit planen, um überhaupt unsere Zukunft auf die Reihe zu kriegen. Aber ich erlebe bei mir selbst, dass es mir schwerfällt, weil ich das gelernt habe, zu planen und zu überlegen und zu machen und zu tun, dass es mir schwerfällt, alles wirklich in die Hand Gottes zu legen. Wir haben viele Fragen im Moment, wie das mit Andreas' Arbeit weitergeht. Und mich bringt das regelrecht manchmal um den Schlaf, weil wir nicht wissen, was jetzt richtig ist. Wir wissen es wirklich nicht. Ob es sinnvoll ist, jetzt eine Ausbildung zu machen, komplett neu, ob es sinnvoll ist, als Integrationskraft zu arbeiten, was jetzt überhaupt kein Problem wäre, aber die gesamte Zeit von uns dann so festlegen würde, weil Andrea dann keinen Urlaub machen dürfte außerhalb der Ferien. Und also die normalen Zeiten, wo man nach Brasilien fahren könnte, zu wären, wäre nicht mehr möglich. Macht das Sinn? Oder macht es Sinn, weiter irgendwo in der Kita von einer zur anderen zu springen und immer die Aushilfsstellen zu suchen? Was ist jetzt das Richtige? Auch da weiß ich die Antwort nicht. Wir sind sehr dankbar dafür, dass sie im Moment eine Stelle hat, wo sie sich richtig wohlfühlt und erlebt, dass es auch in Deutschland möglich ist, gut miteinander zu arbeiten und sich gegenseitig zu stützen und zu stärken und aufzubauen und zu ermutigen. Das tut richtig gut. Und die Stelle haben wir uns nicht selber gesucht, die wurde uns ins Haus geliefert. So ist das manchmal und vielleicht ist das sogar ein Hinweis dafür, wie Gott mit uns umgeht. Ich hoffe, dass es so ist. In der Vergangenheit war manches anders, auch bei uns. Aber wir kennen das sowohl bei uns als auch in anderen Ländern, dass man ganz, ganz anders mit diesem Thema umgeht. Ganz, ganz anders. Wir leben in einem Land und das ist ganz wichtig, dass wir das nicht aus den Augen verlieren. Wir leben in einem Land, wo wir sehr, sehr gut versorgt werden. Wir jammern immer darüber, dass im Moment es lange dauert, bis man einen Termin beim Facharzt bekommt. Wir jammern darüber, dass nicht alles sofort passiert. Aber ich erinnere nochmal an den André Jusson, der 11 Monate warten musste, nachdem sein Krebs diagnostiziert war, bis er seine erste OP bekommen hat. Und wir haben es jetzt bei Andreas' Mutter erlebt, wo jetzt Hautkrebs diagnostiziert wurde am Montag und die ist am Freitag schon operiert worden, weil die Kinder zusammengelegt und bezahlt haben. Das ist der Unterschied dort. Was geht's uns dagegen gut? Wenn etwas dringend ist, ist es auch bei uns in Deutschland schnell. Und das ist ein Grund, dankbar zu sein. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir das begreifen und nicht aus den Augen verlieren und nicht immer nur das sehen, was nicht so ist, wie wir uns das vorstellen, sondern sehen, was wir alles haben. Und ich bin überzeugt davon, ich habe es oft genug gesagt, aber ich möchte es nochmal wiederholen. Ich bin überzeugt davon, dass die Art und Weise, wie man hier in Deutschland mit Menschen umgeht, mit sozial Schwachen umgeht, mit Leuten, die von außen kommen, die Not haben, umgeht, das hängt immer noch ein klein wenig an dem, dass wir ein christliches Land waren. Wir sind es nicht mehr, aber wir waren es. Und dieses Denken ist einfach noch da und das steckt auch noch in unserer Gesetzgebung mit drin. Und deswegen ist es einfach so, dass immer noch viel Gutes passiert und viel Unterstützung passiert. Wir leben in einem Land, in dem man gut versorgt wird. Ein Grund zum Dankbarsein. In anderen Ländern vertraut man trotzdem Gott ganz anders. Wenn ich das sehe, wie in Afrika mit diesen Themen umgegangen wird, die nichts erwarten, außer dass sie hoffen, am nächsten Tag satt zu werden. Und selbst das ist nicht überall der Fall. Und trotzdem vertraut man Gott, dass es irgendwie werden wird, weil Gott das versprochen hat. Wie gesagt, in Brasilien erlebe ich es einfach, dass dieses Vertrauen zu Gott für mich schon Dimensionen hat, die den Verstand weit übersteigt. Aber sie leben viel glücklicher damit als wir. Und das ist eine von den Sachen, nach denen ich mich wirklich am meisten sehne, wenn ich mich mit den Brasilianern vergleiche, diese Gelassenheit zu haben und zu sehen, Gott macht das schon. Gott macht das schon. Dass man manchmal auch mal was selber machen muss, fällt denen nicht immer ein, aber Gott macht das schon. Und das Erstaunliche, er tut das. Die sind nicht enttäuscht und leben ständig in Angst oder in Sorgen. Oder wenn ich mir die Situation in den USA ansehe, das finde ich noch schöner, oder nein, nicht schön, finde ich heftig. Als es darum ging, dass Obama ja diese Krankenversicherung für alle einführen wollte, haben die Kirchen dagegen gestimmt, weil sie gesagt haben, damit verlieren wir ja unsere Existenzberechtigung. Weil bis dahin haben die Kirchen dafür gesorgt, dass die Leute, die nicht genug Geld hatten, einen Arzt zu bezahlen, dann eben in den kirchlichen Krankenhäusern und bei den kirchlichen Ärzten behandelt wurden. Das war ihre Möglichkeit, Leute zu kriegen. Und deswegen war man dagegen, dass der Staat dafür sorgen wird, dass jeder in irgendeiner Weise versichert wird, damit er, wenn er was hat, auch zum Arzt gehen kann. Als ich das damals mitgekriegt habe, ich habe gedacht, die haben sie nicht mehr alle. Mit was für einem Recht bilden die sich das ein, dass sie dadurch bestimmen, dass viele arme Leute auch weiterhin dann wirklich an diese kostenlose, in Anführungszeichen, Fürsorge angewiesen sind. Aber es ist einfach so und deswegen macht man sich keine Gedanken darüber. Die Leute, die das entscheiden, betrifft es nicht. Die sind alle privat versichert. Und das sind so Sachen, die mir wehtun, wenn ich das erlebe. Aber ich möchte uns zum Schluss nochmal so ganz bewusst auf uns selber zurückbringen. Wie funktioniert die Versorgung Gottes heute bei uns? Und ich fange dabei ganz bewusst bei unseren gesetzlichen Regelungen an. Wir haben Gesetze, die dafür sorgen, dass normalerweise jeder Mensch auf Dauer versorgt ist. Dass es Grenzen gibt, dass es Härtefälle gibt, weiß ich. Aber im Normalfall kann jeder bei uns leben. Und er muss sich keine Sorgen darüber machen, ob er genug zu essen hat. Zumindest dann nicht, wenn er sein Stolz nicht so groß ist, dass er sich vom Staat nicht helfen lässt. Das gibt es auch. Oder die Menschen so kaputt sind, dass sie es deswegen nicht mehr machen. Aber grundsätzlich ist es so, diese gesetzlichen Regelungen, die da sind, sind gut. Und sie sind wichtig für uns. Und ich würde sagen, das ist Mitwirken Gottes, der dafür sorgt, dass es geht. Dass es nicht perfekt ist, nicht optimal ist, ist gar keine Frage. Aber damit kann jeder leben. Aber wie ist das jetzt sonst? Darauf verlassen, dass der Staat hilft, können wir uns nicht mehr, das wisst ihr alle. Darauf verlassen, dass damit alles abgedeckt ist, können wir nicht mehr. Und trotzdem haben wir vieles noch in der Hand und versuchen es dann selber zu machen. Oder wie ist das, wenn ich krank werde? Was ist mein erster Gedanke? Manchmal hilft das, danach zu fragen, was war der erste Gedanke? Ist der erste Gedanke, wie kriege ich jetzt möglichst schnell einen Termin beim Arzt? Oder ist der erste Gedanke, wie spreche ich das Ganze jetzt erstmal mit Gott durch? Dass ich erstmal bete. Und vielleicht nicht mal alleine, sondern auch mit jemand anderem zusammen. Dass ich erstmal bete und Gott darum bitte, dass er die Türen öffnet, dass er auch mir Klarheit schenkt, dass ich erkenne, was zu tun ist und wie es zu tun ist. Was ist mein erster Gedanke? Vertraue ich auf Gott in erster Linie oder vertraue ich auf meine Möglichkeiten? Das wäre ein erster Punkt. Wie ist das, wenn ich in so eine Situation hineinkomme, dass ich nicht mehr weiter kann? Erwarte ich, dass Gott eingreift? Ich habe bewusst vorhin bei den Sorgen, die ich aufgezählt habe, mit denen wir zu tun haben, nicht Sachen aufgezählt, wo es ums Geld geht oder ums Essen oder Trinken oder wie auch immer, sondern wo es um andere Sachen geht. Weil wir in unserem Leben, wenn es um die anderen Sachen geht, manchmal mehr zu kämpfen haben, weil wir nicht wissen, wie wir manche Sachen entscheiden sollen. Wir wissen es nicht, welche Entscheidung ist jetzt richtig. Aber wir müssen eine Entscheidung treffen. Ich muss entscheiden, was ich als Beruf nehme. Ich muss entscheiden, wie ich mich versichere, was ich tue, was ich plane, wie auch immer. Ich muss das entscheiden, ob ich will oder nicht. Und wenn ich mich darüber so sehr manipulieren lasse, wie das unsere Versicherungen zum Beispiel gerne hätten, dass wir alles absichern, dann könnten die meisten wahrscheinlich nicht mal mehr die Wurst aufs Brot essen. Weil das einfach so viel ist, was man da angeboten bekommt und was letztlich doch nichts verhindert. Es verhindert ja gar nichts. Es hilft nur, dass man im Problemfall finanziell besser dasteht. Sonst nichts. Und das ist deswegen so eine Sache, die ich mit dabei sehen muss. Aber manchmal gibt es auch andere Sachen. Auch da ein ganz, ganz praktisches Beispiel, was wir jetzt selber erlebt haben, dadurch, dass Andrea die Monate jetzt nicht arbeiten konnte, war es einfach so, dass wir finanziell so ein bisschen enger waren. Wir waren in Brasilien gewesen. Ich hatte, weil der Ölpreis damals am Steigen war, dann auch schon mal Heizöl bestellt. Und dann kamen wir zurück und ein Teil nach dem anderen am Auto war kaputt. Und als jetzt soweit alles geregelt war, kam dann die Inspektion und dann ruft mich der Chef an und sagt, nee, es ist keine kleine Inspektion, der Zahnriemen muss gewechselt werden. Dann habe ich gedacht, warum muss das ausgerechnet jetzt sein? Ich habe im Moment das Geld nicht dafür. Warum muss das jetzt sein? Aber ich habe gesagt, egal. Ich habe meinen Termin gemacht mit der Werkstatt und am Tag vorher rief der Bearbeiter bei mir an und sagt, es tut mir leid, Herr Manderbach, aber das Ersatzteil ist nicht gekommen, der Zahnriemen ist nicht da. Das war am 4. August, sollte der Termin sein, und der Zahnriemen ist immer noch nicht da. Und dann haben sie mir gesagt, ich habe also nochmal angerufen und gefragt, was ist denn jetzt los? Ist das Ding da und ihr habt vergessen, mich zu informieren oder was ist los? Haben die mir gesagt, also wir wissen nicht, was da los ist. Es kann sein, das kommt morgen. Es kann sein, es kommt in 3 Monaten, es kann sein, es kommt erst nächstes Jahr. Wir haben keine Ahnung. Und das als Werkstatt, also Fachwerkstatt. Und dann haben sie mir aber einen Tipp gegeben und haben gesagt, ich soll das so machen, soll bei der Kundenbetreuung anschreiben und die fragen. Und vor allen Dingen fragen, was passiert, wenn der Zahnriemen reißt in der Zeit, wo sie nicht geliefert haben. Ich habe den Termin gemacht, rechtzeitig, der sollte rechtzeitig sein, so wie es im Wartungsintervall war. Ich habe die Antwort noch nicht, deswegen bin ich gespannt. Aber der hat mir gesagt, wenn Sie das schreiben und die Antwort von denen bekommen und heben Sie die bloß gut auf, dann haben Sie etwas in der Hand, was Sie benutzen können, falls dann tatsächlich der Zahnriemen reißen sollte. Weil wir können nicht sagen, wann der kommt. Wir wissen es nicht. Ist schon interessant, wie das mittlerweile so ist. Und das ist die eine Seite, aber die andere Seite ist, die Andrea arbeitet ja jetzt wieder und hat wieder das Geld und wenn wir den Zahnriemen jetzt irgendwann bezahlen müssen, können wir den auch bezahlen. Ich würde sagen, da hat Gott eingegriffen und dafür gesorgt, dass es nicht so schnell ging. Um mich einfach an der Stelle auch ein bisschen zu überzeugen, dass es sich lohnt, ihm zu vertrauen. Es ist nur eine kleine Sache, aber eine Sache, die mir wehgetan hat. Und deswegen finde ich es gut zu sehen, Gott macht manchmal Sachen, die anders sind, als ich es erwarte. Und hilft mir damit auf eine Art und Weise, mit der ich nicht gerechnet habe. Wie auch immer, was auch immer jetzt passiert, ich war dankbar dafür, dass ich diesen Tipp bekommen habe von der Werkstatt. Und sie sagt, wenn wir das machen, kriegen wir keine Antwort. Weil es ist ja Kundenbetreuung, nicht Werkstattbetreuung. So ist das. Manchmal muss man fragen und kriegt eine Antwort, manchmal kriegt man keine. Aber ich weiß eins, unser Leben ist in der Hand Gottes. Und was auch immer passiert, er hat eine Lösung. Nicht immer die, die ich mir wünsche. Nicht immer so, wie ich es gerne hätte, sondern er hat eine Antwort. Eine Antwort, die uns weiterbringt, die uns an den Punkt bringt, dass wir einfach erleben, dass Gott hilft. Ich weiß, erinnere mich, dass der Nico erzählt hat, der hatte auch was mit dem Auto, wodurch ein anderer Schaden, der wahrscheinlich viel schlimmer geworden wäre, entdeckt wurde. Und so ist das manchmal, dass wir uns über eine Sache ärgern und davon aber in Wirklichkeit profitieren, weil wir sehen, dass was anderes viel wichtiger ist, was jetzt geregelt werden kann. Vertraue ich darauf, dass Gott mich versorgt, wenn ich mich einsetze in seinem Reich, Menschen helfe, auch finanziell oder wie auch immer, Sachen unterstütze? Wenn ich das tue, werde ich erleben, Gott ist ein Gott, der da ist. Und wenn ich alles nur so mache, wie ich selber das planen kann und nie in diese Situation hineinkomme, dass ich es nötig habe, dass Gott eingreift, werde ich es nie lernen, ihm zu vertrauen. Und deswegen brauchen wir manchmal genau diese Situationen, wo wir sehen, ich kann es nicht mehr alleine. Ich weiß nicht, wie das jetzt gehen soll. Und ich habe nur noch die Möglichkeit zu sagen, Herr, hilf. Und dann passiert das. An der einen oder anderen Stelle ergeben sich plötzlich ganz neue Möglichkeiten, mit denen wir nicht gerechnet haben. Und darauf freue ich mich, das auch weiter so zu erleben. Jesus sagt nicht, ihr werdet keine Sorgen im Leben haben. Ihr werdet keine Probleme haben. Nein, er sagt, jeder Tag hat genug eigene Sorgen. Deswegen beschränkt euch auf das, was heute passiert und lasst das, was morgen passiert, aus dem Kopf raus. Es ändert sowieso nichts. Ihr könnt nichts verändern. Ihr könnt nichts wirklich bewegen mit eigener Kraft. Aber wir können ihm vertrauen. Und das wünsche ich mir für mich selbst, das wünsche ich uns allen in unserem Leben mehr und mehr, dass Gott derjenige ist, der uns versorgt und der mit uns geht und der seine Wege für uns so weit vorbereitet hat, dass wir uns darauf freuen können, was er tun wird. Denn er ist da. Und er ist der Gott, der versorgt. Amen. Lasst uns miteinander beten und dazu aufstehen. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du ein guter Gott bist, ein Gott, der uns lieb hat, der uns kennt, der uns sieht, der genau weiß, was in unserem Leben dran ist und was wichtig ist für uns. Und du kennst die finanziellen Sachen, du kennst die Fragen, die wir haben, wenn es um Menschen geht, die uns auf dem Herzen liegen. Du kennst die Fragen, wenn es um Gesundheit geht und um viele, viele andere Sachen. Und du hast uns die Möglichkeit gegeben, all das mit dir zu besprechen. Danke dafür. Hilf uns, dass es uns gelingt, unsere Sorgen, so wie wir das gesungen haben, wirklich niederzulegen, loszulassen im Gebet. Danke dafür, dass du da bist und dass du hörst und dass du nicht nur hörst, sondern du handelst auch. Du kennst die Zukunft und du weißt, was nötig ist. Und du stehst zu deinen Kindern, weil du uns liebst. Danke dafür von ganzem Herzen. Geh du so in die Woche, die jetzt vor uns liegt und hilf uns, unsere Sorgen wirklich aus der Hand zu geben und uns von dir versorgen zu lassen. Amen. Amen. Amen.